So, sind wir schon mittendrin, oder?
Ja.
Bei Vergelt's Gott. Heute mit Anna und Freddy. Freddy, ich kenne die Leute schon. Und was ist das Wichtigste? Es gibt Kräutertee statt Kaffee, oder?
Ja, was ist das denn für ein Kraut? Ich habe es noch nicht rausgeschmeckt.
Ist Glückstee.
Glückstee mit Zitronenverbine oder was?
Keine Ahnung, du bist der Kulinariker. Oberkulinariker.
Ein Kraut. Mehrere Kräuter.
Mehrere Kräuter. Da gibt es eine Wissenschaft. Die Überleitung.
Oh Gott, jetzt kommen in die Podcast-Hölle.
Na, du nicht, nur ich.
Stimmt, aber du hast dich vorbereitet. Du musst mir dich anstacheln, du musst mir Fragen stellen.
Du hast doch gesagt, ich soll dir keine Fragen stellen. Also unser Thema heute ist Glaube und Wissenschaft, wovon ja manche Leute vielleicht sagen würden, es widerspricht sich.
Ja, manche würden sagen, es widerspricht sich, und manche, die Theologie studieren, würden momentan sagen, dass das eine unter dem anderen extrem leidet.
Glaube leidet extrem unter der Wissenschaft.
Also wenn man mit seinem gemütlichen, kindlichen, Konfi-Kindergottesdienst-Glauben, alles ist super, in so eine Wissenschaft reingeht und sich plötzlich denkt, vielleicht ist alles anders und alles falsch, was ich mir jemals gedacht habe, dann wird daran dieser Glaube natürlich nie kaputt gehen, aber er leidet. Und es ist eine extreme Herausforderung.
Ich glaube, dein Weg ist jetzt der zu der dritten Naivität. Oder ist jetzt die zweite? Warte, ich glaube, es wird auch nur die zweite. Paul Ricoeur ist es, glaube ich. Also es gibt diese erste Naivität, so diese Kinder glauben irgendwie, es gibt nichts Schlechtes.
Gott, aber das ist die Schönste, weil dann kann man immer zu diesem Gott beten und irgendwie hilft einem das und ist alles super.
Aber das kannst du doch immer noch machen.
Ja, aber nicht, dass ich da nicht irgendwas dazwischen habe, worüber ich nachdenken muss.
Und das ist eben die zweite Naivität, zu der man dann wieder gelangen kann, wenn man das alles durchdrungen hat wissenschaftlich und dann wieder beschlossen hat, doch, das gibt alles Sinn und da kann ich drauf vertrauen. Ich glaube, dann kann man die wieder erlangen. Aber die Frage ist halt, kann diese erste Naivität, kann ja nicht weitertragen. Du weißt ja inzwischen irgendwie Sachen, die du da nicht wusstest. Und zwar, dass es irgendwie Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt und so weiter. Die wusstest du vielleicht auch, aber halt noch nicht in der Intensität. Und dann ist es doch eigentlich nur logisch, dass man da irgendwie auch anfängt zu zweifeln. Hättest du das hast du doch bestimmt auch ohne Theologiestudium. Oder genau darum geht es ja beim Thema Glaube und Wissenschaft, dass die Leute sagen, das passt doch alles nicht ganz, so wie mir das im Kindergottesdienst
schon passiert. Also zwar gezweifelt hat man immer schon und wird man auch immer. Ich fand das so cool, dass in einem Seminar, das ich hatte, hat ein Pfarrer gesagt, er möchte jetzt nur noch predigen über Zweifel, weil das irgendwie dann er mit den Leuten seine Zweifel teilen kann und dann können sie ihn wirklich verstehen und es wäre nicht immer nur wiederholen, Gott ist groß und toll und ich glaube so viel. Das fand ich eigentlich ziemlich nett. Aber ja, der ist auch schon 30 Jahre Pfarrer und hat das jetzt festgestellt.
Das ist ja furchtbar, wenn er vorher nicht über seine Zweifel gepredigt hat, sondern
hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht und dann wäre eine Frau zu ihm gekommen und hat gesagt, zweifeln kann sie genug, wenn sie in den Gottesdienst geht, dann will sie was über Glauben hören.
Ja, dann soll sie zu jemand anders gehen.
Ja, er hat dann, glaube ich, auch die Gemeinde gewechselt. Also das hat ihm dann nicht so gepasst.
Also dann kann man doch wenigstens zusammen zweifeln, oder? Gut, aber wahrscheinlich kann es schon auch Leute verstören, wenn man jetzt nur drüber sagt, jemand daran zweifelt, das wollen sie vielleicht tatsächlich vom Pfarrer nicht nur hören, ja. Aber da muss man ja dann nicht stehen bleiben, weil ich finde, also für mich ist Wissenschaft schon was eben Zweifel wegnimmt.
Ja, was auch vieles klärt. Also es gibt ja, also ich weiß nicht, was da momentan der Forschungsschwerpunkt ist, aber es gibt ja Leute, die sagen, historische Jesusforschung ist kompletter Schwachsinn. Und es gibt Leute, die sagen, das ist sinnvoll. Und ich finde es total sinnvoll, weil wenn man immer mehr herausfindet, was dieser Mensch wirklich gemacht hat als Mensch, dann bringt mir das auch was für meinen Glauben, weil dann kann ich irgendwie verstehen, weiß ich nicht, war der jetzt doch Handwerker und ist irgendwie mit seinem Vater auf Montage gegangen und hat dann griechisch Brocken aufgeschnappt und hat dann irgendwie anders gedacht oder so. Das hilft mir total weiter.
Auf jeden Fall. Und ich finde schon allein die Frage, dass man das alles stellen darf, das ist doch auch das Wichtige. Also weil was doch auch diese erste Naivität irgendwie kaputt macht, ist doch so dieser Gedanke, da kommt irgendwas. Das passt da eigentlich gar nicht so rein. Zum Beispiel irgendwie, oh, Jesus wurde gar nicht in Bethlehem geboren und irgendwie war halt einfach der Sohn von Maria und Josef, so vermutlich. Und dann denkt man sich ja, wie, dann stimmt das ja alles nicht. Und wenn du das nicht fragen darfst und dann irgendwie das in Frage stellen und rausfinden, nein, aber was war denn da und was war denn anstelle, dann würde mich das total ins Zweifel bringen. Aber wenn ich das fragen darf und dann kommen dann halt so Sachen raus, und natürlich hatte der irgendwie den Papa, der Josef, und der war Zimmermann und mit dem ist er irgendwie auf Baustellen gegangen und dann hat er da was, was ich gesehen, wie irgendwie jemand unter Armut leidet oder so. Ich meine, das sind ja alles wichtige Sachen.
Das finde ich aber auch alles, also das wird jetzt meinen Glauben überhaupt nicht berühren. Oder das ist mir eigentlich, das ist mir dann relativ egal oder war es mir schon immer. Ja. Irgendwie ist, wo ist er jetzt geboren oder so. Also ja, das hat mich noch nie so, das ist schon wichtig,
ja,
aber das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Also wenn ich momentan über Sachen nachdenke, dann ist es eher so, was hat es mit dieser Taufe irgendwie auf sich? Oder weiß ich nicht, wann kommt Jesus nochmal? Warum kommt er jetzt nicht seit 2000 Jahren? Das sind so Sachen, die sind so essentiell,
ja,
auch philosophisch, menschlich.
Ja. Ja.
Da denkt man sich dann, boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Genau, und das, glaube ich, wäre total cool, wenn da eigentlich alle Leute drüber nach, also zumindest alle, die sich irgendwie zum Christentum bekennen oder die sich irgendwie dafür mal interessiert haben, bevor sie austreten und sich denken, das hat mit mir alles nichts zu tun und das ist alles irgendwie Kindergarten und hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das fände ich eben total cool, wenn man da alle Leute irgendwie ein bisschen hinbringen könnte, dass sie nicht jetzt um Gottes Willen da total in Zweifel stürzen, das ist ja vielleicht bei einem Theologiestudium schon auch nochmal extrem, aber irgendwie so diese Möglichkeit zu kriegen, zu drüber nachzudenken und auch irgendwie Infos zu kriegen, sodass sie sagen, ah krass, so ist es und ich darf diese Fragen stellen und die werden auch dann sinnvoll bearbeitet, weil das Schöne ist ja, dass der Glaube der Wissenschaft nämlich schon standhält. Also ich meine, ich kann es für dich natürlich nicht beantworten und es gibt vielleicht auch welche, die sagen, das ist ihnen zu intensiv befragt, aber bei mir war das, je mehr ich in den Vorlesungen saß, desto mehr habe ich geglaubt, weil ich es so cool finde, was dabei rauskommt und was für sau intelligente Leute sich da irgendwie drüber Gedanken gemacht haben und dass eben die Bibel dem allen tatsächlich doch einfach standhält und so viel irgendwie kluge Traditionen da drin hat, dass du die schon befragen kannst und dass die aber immer nur spannender werden, wenn du sie mit wissenschaftlichen Methoden irgendwie auseinanderpflückst und dann noch merkst, na, warum haben das denn die Leute geschrieben oder was wollten die damit sagen, weil dadurch wird es ja viel aktueller.
Es ist ja auch das total Coole an der Theologie im Vergleich zur Philosophie, dass wir das alles betreiben und untersuchen und drüber nachdenken, aber irgendwie immer wieder auf die gleiche Grundlage zurückkommen. Also, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, es gibt tausende theologische Richtungen und jeder behauptet was anderes, aber es würde ja niemand behaupten, also mit der Bibel hat es jetzt gar nichts zu tun oder Jesus gab es nicht, sondern wir haben ja alle eine gemeinsame Grundlage.
Ja.
Und ich glaube, du kannst auch 10 Theologen, die sich davor geprügelt haben, weil jeder was anderes vertritt und der eine mag Bart und der andere nicht, die kannst du auch in den Gottesdienst hocken.
Ja.
Und dann sitzen sie zumindest mal andächtig nebeneinander und wissen vielleicht, warum sie es machen.
Und deswegen ist ja auch eigentlich die Theologie, würde ich sagen, so wissenschaftlich, weil sie eben, also ich meine, ich kenne natürlich nur die Theologie als Wissenschaft wirklich eng, aber weil die so ein einheitliches Konstrukt ja dort noch auch hat. Also das ist ja gerade ein Kriterium für Wissenschaft, oder? Dass man sagt, das ist irgendwie methodisch, baut es so ein Lehrhaus auf. Und da beziehen sich die einzelnen Sachen irgendwie aufeinander und passen zusammen. Und im Theologiestudium lernt man natürlich erstmal so die verschiedenen Räume kennen und kann die noch nicht so verbinden, aber irgendwann passt das ja dann auch alles zusammen.
Ich frage mich nur, wie viel von dieser tollen Wissenschaft dann umgesetzt wird. Weil wenn ich mal drüber nachdenke, was wir so in den Gottesdiensten machen und so, ist alles schön und gut. Und dann denke ich mir, okay, es gibt doch diese praktische Theologie. Und da gibt es so viele kluge Leute, die so viele Sachen aufschreiben und sich Gedanken machen.
Und die Pfarrer machen trotzdem, was sie wollen.
Ja, und irgendwie wird davon nichts umgesetzt. Also ich muss da immer an diesen Professor Albrecht denken, der da Sachen veröffentlicht und total engagiert ist und alles Mögliche. Und dann denke ich mir, liest sich das mal jemand durch? Oder sagen alle immer nur, ach ja, praktische Theologie, ja, das ist auch wichtig. Also,
ja, du könntest es ja dann anders machen.
Ja, genau, ich setze das dann alles um. Genau, also, ja.
Aber das kann man schon kritisch anfragen, wie viel Zeit vielleicht auch so ein Pfarrer hat oder sich nimmt, um sowas dann zu lesen und wieder einzubringen. Aber ich muss schon auch sagen, ich würde jetzt tendenziell sagen, es tut den Gottesdiensten und Predigten schon auch ganz gut, wenn man mindestens 5 Jahre Abstand hat zum Studium, weil du kannst es auch nicht einfach transferieren.
Nee, und also, ich glaube, wenn ich mit meinem jetzigen Gedankengut das Leuten erzählen würde, die würden, weil da würde vielleicht einer übrig bleiben und sagen, boah, das ist eigentlich ganz interessant, was du gedacht hast, und der Rest wird es einfach nicht verstehen.
Ja, das ist einfach zu komplex. Also du kannst nicht irgendwie jahrelang in ein Thema eintauchen und dann, das so wie der Herr Drosten in seinem Podcast ja auch immer zwangsweise das irgendwie total vereinfachen muss. Und sowas musst du dann, also das zu können, ist halt extrem schwierig. Der kann das toll und ein Pfarrer muss das halt eigentlich auch können, aber kann halt auch nicht jeder, und ist natürlich auch schwierig, aber wäre ja so das Ziel, dass man das alles komplex durchdrungen hat und es dann aber so gut durchdrungen hat, dass man es dann wieder vereinfachen kann, ohne dass es billig wird und nicht nur Gott liebt dich.
Und das ist dann diese dritte Naivität, oder was?
Ja, das weiß ich nicht genau, das müssen wir jetzt nach dem Podcast nochmal nachlesen, ob es noch eine dritte Naivität gibt oder ob ich mir das nur erfunden habe. Es gibt nur die zweite, aber wir können jetzt behaupten, das wäre dann die dritte.
Okay.
Eigentlich reicht ja die zweite, wenn man sozusagen die Kritik überwunden hat und dann auf Grundlage dessen, dass man irgendwie durch die Kritik hindurchgegangen ist, die Wissenschaftliche sagen kann, doch, und das hat mich aber darin bestärkt und irgendwie für mich ist Gott toll und der irgendwie christliche Glaube hat unglaublich tiefgehende Aussagen über mich und mein Leben, die mir irgendwie so eine Sprachhilfe sind und mir helfen, irgendwie das zu gut zu leben.
Ich bin eh mal gespannt, was wir den Leuten oder ich, wenn ich, keine Ahnung, wie lange werde ich denn noch brauchen, 4 Jahre, 5 Jahre, ja, 6, 7 Jahre mit Vikariat, bis ich den Leuten mal was erzählen kann.
Ja, aber im Vikariat erzählst du ja schon.
Was die Leute überhaupt hören wollen oder wissen wollen. Weil wenn ich mir denke, es treten immer mehr Leute aus und es wird immer unwichtiger, dann stelle ich mir die grundsätzliche Frage, warum sollen wir den Leuten Antworten geben, warum diese Ursünde oder die Sünden ihnen überhaupt vergeben werden, wenn die Leute gar nicht mehr daran denken, dass es Sünde gibt, zum Beispiel. Und dann müsste man auch Ersatzbegriffe für Sünde finden, weil wenn du immer mit Sünde kommst, ich glaube, dann denkt da niemand mehr drüber nach.
Das wäre vielleicht auch eine Anfrage an die Theologie, ob du schon in der Wissenschaft...
Deswegen sage ich es ja, wegen der Wissenschaft.
...umnennen müsste. Weil die Professoren machen sich natürlich schon leicht. Die hantieren mit diesen lateinischen Begriffen. Und das sind halt alles so diese irgendwie großen Dinge, die aber die Menschen dann nicht so viel sagen. Andererseits ist das ja auch wieder die Aufgabe, würde ich behaupten, dass du gute Worte dafür findest, die den Menschen auch was sagen. Also du musst das Wort Sünde ja überhaupt nicht in den Mund nehmen. Solltest du vielleicht auch am besten nicht.
Nee, aber da muss sich auch die Wissenschaft, denke ich mal, ändern.
Ja, cool, dann müssten das nicht immer nur danach die Leute schon nicht hinkriegen, ja.
Weil, ich meine, es ist echt eine große Herausforderung, weil es werden ja auch weniger, die Wissenschaft wird ja auch kleiner. Also wenn der ganze Kirchenapparat schlanker wird, dann wird auch die Wissenschaft kleiner und dann wird es echt interessant, auf was ist dann das wirklich Wichtige? Also es gibt ja wahnsinnig viele Schwerpunkte, der Andrew zum Beispiel forscht jetzt über Mahlzeiten im Matthäusevangelium. Klingt ja an sich ganz spannend, aber wenn man sich überlegt, ist das so die Quintessenz, ist das jetzt so wichtig, das wird interessant.
Aber das ist ja eigentlich schön, dass es das im Moment gibt, weil das macht ja so die Wissenschaftlichkeit aus, dass man eben alles bis ins Kleinste irgendwie mit dem kompletten Umfeld und was gab es da und wie war das. Das ist ja genau das, was die Leute vielleicht auch gar nicht wissen. Also dass jedes Fitzelchen, jedes I-Punkt irgendwie halt schon 100-mal, es gibt doch auch so ganze Monographien nur über das Jota im Hebräischen oder so, oder also irgendwie halt alles schon komplett natürlich irgendwie 100-mal umgedreht und irgendwie drüber nachgedacht im Laufe der Jahrtausende natürlich auch, und dass es eben schon halt einfach auch da sinnige Antworten zu allem gibt und man sich da schon bis in die Tiefe hineinstürzen kann und da nicht irgendwas unlogisch bleibt oder irgendwie unhinterfragt oder unkritisiert und das deswegen nicht irgendwie heißen muss, der Glaube hier, die Wissenschaft da.
Und wie du schon sagst, das Tolle ist ja auch, dass man es darf überhaupt, also dass es nicht heißt, boah, das ist irgendwie alles heilig und um Gottes Willen nicht, dass wir jetzt irgendwas rausfinden, was sich dann widerspricht und dann beschädigt es irgendwie die Allmacht Gottes oder so, könnte man ja denken, dass da irgendwie nur so ein bisschen Bibel auswendig gelernt wird und das war es dann, aber man darf sich ja über alles Gedanken machen und man kann ja eigentlich auch über alles Thesen aufstellen und es untersuchen.
Ja, man soll ja sogar. Also das ist ja auch gerade eine Funktion von Glauben, oder? Dass man so alles hinterfragt. Also das finde ich schon wichtig, dass man irgendwie, ist es nicht so, dass wenn man sagt irgendwie, hier, ich bin auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes getauft, kann man ja auch aus dem Hebräischen, ist es dieses irgendwie Ace, glaube ich.
Ja, das werde ich erst noch genau erfahren.
Im weiß ich jetzt auch nicht, das ist der Nascha, aber auf jeden Fall.
Also im Griechischen.
In dem ist ja im Griechischen, genau. Genau, also kannst du dir jetzt schon nachschauen und mit deinen Kenntnissen endlich anwenden. Heißt es doch sozusagen, ich bin in einen neuen Herrschaftsbereich hineingetauft. Also jetzt ist irgendwie nicht mehr, gibt es keinen anderen Herrscher sozusagen, bin ich untertan, sondern Gott. Und wenn das der Fall ist, dann heißt es doch eigentlich auch, dass ich irgendwie von dieser höchsten Autorität her auch natürlich, die darf ich hinterfragen, aber ja auch irgendwie so mein Leben. Und das finde ich eigentlich schon das Coole an der Theologie, an der Wissenschaft, dass man da eben im Glauben ja auch sein ganzes Leben und die ganze Welt irgendwie anders hinterfragt, als man das tun würde, wenn man nicht glaubt.
Also ist man durch die Taufe, weil das finde ich auch wahnsinnig spannend, ich habe in einem Seminar, habe ich mal zu jemandem gesagt, dass ich finde, man sollte schon getauft sein, weil dann ist man irgendwie safe. Mhm. Weil ich mir denke, egal was du dir durchliest, Bibel, was auch immer, zur Sicherheit ist man mal getauft. Ja, dann kann einem nichts mehr passieren.
Ist ja auch eine,
weil wenn man sich so überlegt, was passiert nach dem Leben oder wie... Sicherheitshalber ist man mal getauft.
Das ist ja auch eine ganz normale These. Also das sagst nicht nur du.
Das stammt doch auch von Luther. Das, was ich interessant finde, dass man, wenn man getauft ist, ist man in Christus. Mhm. Und wenn man das Abendmahl zu sich nimmt, dann nimmt man Christus nochmal in sich auf. Mhm. Also dann ist man ja so richtig Christus.
Ja, genau. Und das ist aber natürlich nur, weil wir das brauchen, so würde ich es halt sagen. Also für uns ist es gut. Für Gott müsstest du jetzt vielleicht nicht unbedingt getauft sein, weil sonst kommt man ja in so Aporien, dass man sagt, jeder, der nicht getauft ist, kann auch nicht zu Gott. Das wäre ja, würdest ja Gott schon allein schmälern. Das wäre ja schon irgendwie... Aber so für uns ist das halt ein gutes Zeichen. Wir brauchen ein Zeichen.
Für uns ist es wichtig und mich bestärkt es vielleicht doch dann daran zu denken oder zu glauben, dass Gott vielleicht doch, wie es Barth ja sagt, der ganz andere ist. Also das... wir ihn einfach nicht verstehen können. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich immer gedacht habe, man kann Gott nicht verstehen und das ist furchtbar, weil dann kommt man nicht zu Gott und ist alleine. Aber vielleicht ist es ja auch wahnsinnig befreiend, ja, wenn man sagt, ja, man kann ihn eh nicht verstehen, ja, und man versteht ihn vielleicht nach dem Tod. Und ich muss auch als Mensch überhaupt nie verstehen, wie ich jetzt in Christus bin und dann Christus in mich aufnehme oder wie groß ist Christus dann oder so. Vielleicht muss ich darüber gar nicht so nachdenken.
Über das denkst du alles nach.
Ja, leider.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, nee, dann...
kannst du schon verstehen, dass es belastend ist.
Das ist anstrengend.
Ja.
Nee, und ist das dann gut? Gott ist der ganz andere, genau. Also das ist ja zum Beispiel eine auch eine schöne Möglichkeit, um so ein bisschen am Thema zu bleiben, eben zu sagen, irgendwie, natürlich hat Theologie ein verrückt großes Themenfeld, und zwar Gott, und das können wir jetzt zwar nicht gerade in Frage stellen, dass wir sagen, irgendwie, okay, wir können jetzt wissenschaftlich Gott beweisen, das können wir nicht, aber alle anderen Sachen, alle anderen Voraussetzungen vom Glauben können wir irgendwie in Frage stellen und darüber können wir diskutieren und die können wir auch irgendwie beweisen oder zumindest irgendwie kontrollieren oder kontrollierbar machen, hinterfragbar. Und dann eben auch über solche Sachen zu sprechen, irgendwie, wie viel kann ich denn von Gott überhaupt wissen? Natürlich kann ich es eigentlich nicht wissen. Das muss man ja nur auch nochmal öffentlich machen. Also das ist ja eigentlich cool irgendwie, wenn man dann auch für sich entlasten, wenn man sagen kann, ich muss das auch nicht alles beantworten können, ich kann das auch gar nicht beantworten können.
Eben, es gibt sehr viele Dinge, über die wir wissenschaftlich nachdenken müssen und dürfen und wo es für mich Sinn ergibt, aber was ich schon immer schwierig fand, waren diese Gottesbeweise. Also ich kann sehr nachvollziehen, dass man in der alten Kirche oder auch grundsätzlich sich gedacht hat, boah Gott, das ist so wichtig jetzt, das müssen wir auch noch beweisen einfach, weil sowas Wichtiges können wir nicht einfach nicht beweisen. Aber ich glaube, ein Gott, den ich beweisen muss, der ist ziemlich schwach. Also das ist ja irgendwie ein Gott, wo ich dann sagen muss, so ja, okay, das habe ich jetzt ausgerechnet, den gibt's jetzt, der hat doch keine Allmacht. Also über alles dürfen wir nachdenken und über alles dürfen wir forschen, aber es gibt so Dinge wie zum Beispiel die Trinität. Ich weiß nicht, ob ich mir die wissenschaftlich erklären kann und ob ich es muss. Weil natürlich gibt es tausende Ansätze, wo wird es irgendwie in der Bibel erwähnt, was macht Sinn, was haben sich Leute gedacht, ist jetzt der Gott stärker als Jesus oder der Heilige Geist und so weiter und so fort. darüber kann man nachdenken, aber das wird man nie ultimativ beweisen können. Also ich werde nie ein Buch schreiben können, Trinität stimmt, Gott gibt's und Jesus hat genau so gelebt.
Nee, genau, aber das Schöne ist ja, dass es trotzdem coole Thesen dazu gibt. Wie ist es, warum ist es entstanden? Und das ist ja zum Beispiel auch eigentlich total cool, dass man eben dann dazu trotzdem so viel sagen kann. Also natürlich kann man es deswegen nie beschwören, aber es gibt halt irgendwie schon, das ist halt auch so ein schönes, also ich finde schon, Theologie, das wird so ein schönes Lehrhaus irgendwie. Also irgendwie, klar, irgendwie kannst du es nie behaupten, dass es so ist, aber so kann man sich es halt vorstellen, dass es irgendwie gewesen sein könnte. Und es wird immer vernünftiger, je mehr man darüber weiß, irgendwie der Gott aus dem Alten Testament, der sich irgendwie zeigen will, noch verständlicher in Jesus und der aber gleichzeitig natürlich Gott ist, dann hast du ja schon zwei Personen in der Trinität. Und dann irgendwie zu sagen, okay, und der ist auch immer noch da, auch wenn jetzt Gott nicht da ist und der wirkt irgendwie hier im Heiligen Geist, das ist ja auch nur ein Versuch, irgendwas in Worte zu fassen, was viel größer ist. Also Trinität ist ja nur ein Versuch, irgendwie dieses Heilsgeschehen, würde man das jetzt theologisch nennen, ein Wort, das man natürlich niemals eigentlich benutzen darf für normale Menschen. Aber also dieses Geschehen, was da passiert ist, was Gott dann mit uns gemacht hat, sozusagen irgendwie zu verstehen. Und das könnte man sicherlich auch anders ausdrücken, aber das hat die Trinität ein Versuch zu sagen, es gibt irgendwie Gott, aber der hat in verschiedenen, auf verschiedene Arten irgendwie gehandelt. Und wir nennen die halt jetzt mal irgendwie Heilige Geistkraft.
Ich muss mir gerade einen Punkt merken, den ich nicht vergessen darf, aber zur Trinität, also wenn ich mir das so ganz einfach erkläre und es eigentlich immer schon gemacht habe und es gar nicht so dumm finde, denke ich mir so, Gott ist so der Chef, der ist am wichtigsten und dann gab es halt noch Jesus, da musste er halt mal jemanden zu den Menschen schicken, damit die das auch verstehen, was es mit ihm auf sich hat, und der Heilige Geist ist so ein bisschen auch so vermittelnd irgendwie, der Heilige Geist leistet so irgendwie alles. Der ist so bei Gottesdiensten da und der erklärt uns auch übernatürliche Phänomene. Also es ist eigentlich ein ziemlich schlaues Modell, mit dem man sich viel erklären kann.
Ja, und das ist ja das Geniale, dass es eben so diese drei Varianten gibt, die eigentlich alle aber ja dann auch irgendwie gleich wichtig sind. Also eben. Es wird irgendwie gesagt, so klar, irgendwie der Vater irgendwie, Vater nennen will, aber irgendwie Schöpfer und irgendwie so dieses, was man sich so als Göttliches grundsätzlich vorstellt, vielleicht auch so ganz unverstehbar wie so einen, wie eben so eine Macht, die es ja auch in anderen Religionen irgendwie, kann man ja das ja relativ gleichsetzen, irgendwie so ein bisschen unerkannt und unerforschlich, aber dann dazu haben wir ja, das ist ja schon genial, eben auch noch einen Menschen, der irgendwie verständlich ist und den wir verstehen können, der aber ja trotzdem Gott ist. Und irgendwie auch noch so diese Wirkmacht, wo wir ihn irgendwie spüren im Geist, das ist ja schon eigentlich ziemlich genial. Also der These, die das halt irgendwie erklärt, was wir so erlebt haben in den letzten Tausenden von Jahren mit Gott, so wie wir es halt verstanden haben als Christen. Das ist ja,
was man, glaube ich, in Zukunft aber machen muss und wo ja momentan noch diskutiert wird, dass man von diesem männlichen Part so ein bisschen wegkommt.
Ja, wenigstens, ne? Die Heilige Geistkraft. Mein Kollege hat letztens wieder erzählt, dass er dann segnet eben, also irgendwie, Gott segne dich und behüte dich, sie lasse ihr Angesicht leuchten.
Es ist ja auch nun,
und dann habe ich gedacht, yes, warum habe ich das noch nicht gemacht?
Es ist ja auch nun vollkommen wurscht, weil das ist ja dieses Kind, Eltern, diese Kind-Eltern-Beziehung. Und ob eine Mutter jetzt eine Beziehung zu einer Tochter hat oder ein Vater zu einem Sohn, ist vielleicht für uns Menschen so schon ein Unterschied. Aber das macht ja für diese Gott-Mensch-Beziehung eigentlich keinen Unterschied, weil das ja Kinder Gottes sind, wie es immer so schön sagt. Und dann kann ja Gott irgendwie auch eine Frau sein oder irgendwie was ganz anderes. Das ist eigentlich vollkommen egal.
Gott kann natürlich überhaupt nicht aufgehen in irgendwelchen menschlichen Kategorien. Ja, eben. Aber da wir halt nur menschliche Kategorien
können
haben,
können wir es uns nur so erklären.
Können wir es uns nur irgendwie so, können wir es nur so irgendwie benennen, und dann ist es aber ja schon extrem wichtig, dass wir das auch irgendwie mal klar machen, dass das eben nicht da drin aufgeht, und dann müssen wir wenigstens abwechseln.
Genau. Ja. Ich habe mir jetzt noch eine Sache extra gemerkt, die ich noch, weil ich schweife immer ab, aber ich kann auch beim Thema bleiben. Ich habe mir noch gedacht, was die Wissenschaft wahnsinnig leistet, ist, dass diese Bibeltexte mal endlich verstanden werden in ihrer Komplexität und auch Schönheit,
ja,
dass man sogar, wenn ich jetzt sagen würde, okay, mir ist das alles vollkommen wurscht, ich glaube nicht an Gott und ist mir alles egal, aber ich würde nur wissenschaftlich alt- und neutestamentliche Texte untersuchen,
mhm,
und feststellen, wie schön die eigentlich geschrieben, mhm, sind und, mhm, wie genial das teilweise auch, man muss ja sagen, konstruiert,
ja,
ist,
ja,
und wie klug, auch natürlich im damaligen Denken, aber,
ja,
hat die heute noch Relevanz, dann kann man das ja auch einfach untersuchen. Also man kann jetzt, könnte ja zum Beispiel auch Theologie, kannst du ja auch einfach studieren, wenn es dich interessiert, wenn du damit gar nichts im Hut hast.
Kann ich nur geht jedem auch empfehlen, weil es, ja, wirklich schon, also es geht ja auch irgendwie um dein Leben, um die menschliche Existenz, das ist ja eigentlich das einzige Thema. Und irgendwie dann nochmal so hineinzutauchen in, dass es natürlich auch schon früher Leute gab, die sich gedacht haben, es kann doch nicht sein, dass hier irgendwie Menschen versklavt werden oder dass wir irgendwie hier dauernd von feindlichen Mächten erobert werden und irgendwie unser Leben ist doch auch was wert und da gibt es irgendwie einen und der, da ist es drin verortet, und irgendwie alles, was uns so passiert, das ist irgendwie nicht irgendwie schicksalshaft, muss so sein, sondern da kann ich mich irgendwie an den wenden und der kann mir helfen und der ist irgendwie dafür, mich zu streiten. Solche Sachen sind ja eigentlich schon einfach total interessant, auch wie, dass das natürlich Menschen irgendwie immer schon gleich gedacht haben.
Und vor allem, wie cool sich auch Leute Phänomene erklären. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir als Mensch zu denken, okay, alle sprechen verschiedene Sprachen. Ah, das liegt bestimmt daran, dass wir mal einen Turm gebaut haben und zu Gott wollten und das dann nicht geklappt hat. Aber es ist ja eigentlich, also die Texte sind einerseits gut konstruiert und gut gemacht, aber ja zutiefst menschlich. Also gerade das im Alten Testament finde ich das nochmal fundamentaler irgendwie.
Ja, natürlich. Ja, das ist einfach so, diese ganzen Ursagen sozusagen irgendwie. Sich die Welt zu erklären, ist einfach halt schon ziemlich genial. Also, und da kann man sich auch so schön wiederfinden.
Ja.
Also ich denke, ja, da haben wir uns irgendwie dann zerstritten. Ja, aber was sagen wir jetzt den Leuten, die sagen, hier, Glaube, Wissenschaft, ich hatte doch diese Türbesuche gemacht von den Neuzugezogenen, da war einer, der war total nett, hat gemeint, nee, aber somit glaube ich, habe da wirklich nichts am Hut, ich bin mehr so der wissenschaftliche Typ.
Ja, und der kann dann Theologie studieren.
Genau, also aber wie macht man das so jemand klar, zu sagen, also natürlich ist es ein Unterschied zwischen einer Naturwissenschaft und Theologie, ist der Unterschied, dass man irgendwie halt eine Voraussetzung hat, die man halt irgendwie vielleicht irgendwie öffentlich voraussetzt, die irgendwie halt anders ist als bei anderen, aber ansonsten ist es genauso Wissenschaft. Was kann man denn solchen Leuten kurz sagen? Das finde ich schon nicht so einfach.
Also das ist halt die Frage, von was willst du sie überzeugen? Also sie sollen
davon,
ja dann,
dass das Glaube nicht Wissenschaft widerspricht.
Das geht aber doch eigentlich relativ schnell, gerade bei Leuten, die sagen, sie sind wissenschaftlich, die gewinnst du doch eigentlich sofort. Weil denen kannst du ja eher noch sagen, ja, hier liest dir mal eine Forschungsarbeit über das durch und dann,
ja,
denkt er sich sofort, boah, das gibt's ja gar nicht.
Ja, okay,
ich glaube, es ist
mal jemand vorbeibringen, sozusagen.
Ich glaube, es ist eher schwierig, jemanden zu überzeugen, der so, soll man das denn sagen, eher sehr fromm ist. Oder, ja.
Okay, und dann von den Wissen, das ist sicherlich also auch schwierig, den davon abzubringen, dass die Welt in 7 Tagen erschaffen wurde.
Eben, zum Beispiel, und in dem Seminar war halt einer, der ist total freikirchlich geprägt.
Mhm.
Und der studiert jetzt eben auch.
Ja, gut, das
und
ist schwierig,
ja. Ja, dachte ich erst, schwierig, aber nein, super. Und
ja,
mit dem habe ich mich halt unterhalten und dachte ich mir, okay, so ist eigentlich fies, dass man so Vorurteile hat. Dachte ich, ja, okay, freikirchlich unterwegs und so. Und dann kam der so plötzlich an, so, nee, also bei dem Punkt ist er total bei Pannenberg. Und dann dachte ich mir plötzlich, also Pannenberg ist ein Theologe, aber dann dachte ich mir plötzlich, ach so. Und dann habe ich echt mit dem mich unterhalten und herausgefunden, der hat diese ganze freikirchliche Sache so in sich aufgesogen und hat da überall mitgemacht und Lobpreis. Aber parallel hat ihn das so interessiert, dass der sich alles durchgelesen hat. Der hat sich die gesamten lutherischen Bekenntnisschriften durchgelesen.
Krass.
Und dann gesagt, deswegen möchte er jetzt in der lutherischen Landeskirche sein,
okay,
und nicht in der Unierten, weil,
okay,
ihm das so wichtig ist.
Cool.
Also ich glaube, man unterschätzt teilweise, was bei Leuten da dahinter steckt. Also
ja,
ich habe das gar nicht erwartet.
Ja, mit Sicherheit. Und irgendwie, gibt es ja bestimmt, der kann ja dann wieder zurückgehen und irgendwie auch in der freien Gemeinde irgendwie über historisch-kritische Sachen erzählen, aber das ist natürlich schon, gibt es ja schon Kreise, die das eben, weil es ihnen so wichtig ist und so heilig, irgendwie sagen, nein, das, die Bibel, die ist Gottes Wort und alles, was da drin steht, stimmt. Und solche Leute davon zu überzeugen, dass das halt nicht der Fall ist, sondern dass das Menschen geschrieben haben, dass da Fehler drinstehen, dass da Doppelungen drinstehen und dass das halt irgendwie auch aber an dem Wert nichts schmälert, dass es von Menschen über Gott geschrieben wird, das ist natürlich nicht so einfach. Aber, aber das finde ich schon relativ notwendig, weil ich glaube, es werden doch nur wenige übrig bleiben, die sagen, ja, ich kann damit leben, dass alles, was ich sonst höre, von der Wissenschaft falsch ist und nur die Bibel recht hat. Also das ist ja furchtbar. Also vor allem, weil es ja gar nicht notwendig ist.
Ja, und so ein fundamentalistisches Bibelverständnis, finde ich, schmälert die Bibel.
Ja.
Und also die Bibel ist halt ein Buch, das kann ich ins Regal stellen und kann ich abschreiben, aber Gott kann ich nicht ins Regal stellen und irgendwie auch nicht abschreiben. Mhm. Und deswegen ist es ja so toll, dass man diese Bibel hat und dass die Wissenschaft sich mit dieser Bibel so auseinandersetzen kann, weil man könnte ja auch einfach mal sagen, jemanden, der sagt, es ist nicht in Ordnung mit der Wissenschaft und macht es zur Ehre Gottes, dass man sagt, man untersucht es, weil es einem eben gerade so wichtig ist und es einem eben nicht egal ist, dass da vielleicht Fehler drin sind oder dass sich vielleicht Sachen widersprechen, weil wenn es mir egal ist, dann ist es ja auch nicht wirklich eine Wertschätzung, finde ich zumindest.
Ja gut, die würden es vielleicht gar nicht hören wollen, oder dass da Fehler drin sind.
Naja, ehrlich gesagt, andererseits denke ich mir auch, du hast so Leute im kirchlichen Kontext, denen du begegnest, wo man sich denkt, die sind so happy mit ihrem ganzen Zeugs und das ist doch super, dann muss ich denen das dem nicht zum 10. Mal erklären, warum überhaupt glauben sollen, ist super. Der soll das einfach machen.
Das soll so machen. Und solange sie nicht dann irgendwie Quatsch machen, weil sie nicht an den Rest der Wissenschaft glauben und behaupten, es gibt keinen Klimawandel oder so.
Aber das sind glaube ich auch viele, die einfach glauben und damit halt zufrieden sind, aber auch nichts gegen die Wissenschaft haben, sondern das interessiert sie einfach nicht.
Ja.
Also wenn ich jemanden dann so sage, Mensch, das Alte Testament ist doch auf Hebräisch, das Neue auf Griechisch. Echt? Das wusste ich gar nicht, aber ja, das ändert jetzt auch nicht viel an meinem Glauben, aber ist irgendwie auch vielleicht gar nicht schlimm.
Ja.
Also, solange dann irgendwie nicht, weiß nicht, ein anderes Buch liest statt die Bibel, wenn er was wissen will, ist ja vollkommen in Ordnung.
Ja, das stimmt. Nee, aber um die geht es uns ja auch nicht, oder? Also, sondern es geht uns ja jetzt irgendwie eher um die Leute, die sagen, ich kann nicht glauben, weil das so unwissenschaftlich ist, da irgendwie zu sagen, nein, ist es nicht, natürlich. Hängen wir irgendwie von dieser einen Voraussetzung ab, dass wir sagen, es gibt Gott und die können wir nicht beweisen, aber das machen ja andere Wissenschaften auch. Also gerade Naturwissenschaftler, da gibt es, glaube ich, einen sehr konstanten, habe ich mal gelesen, so einen konstanten, im letzten Jahrhundert eine konstante Zahl, die irgendwie trotzdem glaubt. Weil Naturwissenschaftler als Erste wissen, was sie nicht wissen. Mhm. Und auch wissen, was so die Grenze dessen ist, was sie aussagen können. Und auch, dass jede Wissenschaft irgendwie von Voraussetzungen lebt, die sie eigentlich nicht beweisen kann. Also du hast ja überall irgendwie so einen gewissen Kontext und eine gewisse Subjektivität in deinen Denkkategorien drin, die du eigentlich, hinter die du nicht zurück kannst. Und das wissen, glaube ich, Naturwissenschaftler eigentlich besser als andere. Und deswegen gibt es ja auch viele, die irgendwie trotzdem glauben und sagen, das hat ja damit nichts zu tun. Also ich kann die Welt irgendwie erforschen wollen, aber deswegen kann ich trotzdem dran glauben, dass die Welt irgendwie sinnhaft ist und dass da einer dahinter steht, der diesen Sinn sozusagen verbirgt und der sie irgendwie geschaffen hat. Nein, nicht in 7 Tagen, aber vielleicht als Start von Materie, die nicht von irgendwo herkam. Das widerspricht sich alles überhaupt nicht. Und da finde ich es immer ehrlich schade, weil die sich ja gerade gut ergänzen irgendwie. Also eine Wissenschaft braucht ja trotzdem irgendwie eine Ergänzung irgendwie in Richtung Moral. Das kann ja sonst auch keiner beantworten irgendwie. Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen?
Ich kann sie nicht lieben. Nee, aber das ist vielleicht, also ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, so ein Naturwissenschaftler eigentlich oder auch andere Wissenschaftler, die armen, weil die haben ja nicht so eine schöne Grundlage wie wir. Und wenn wir vielleicht irgendwann mal in unserer ganzen Wissenschaft komplett verzweifeln und uns irgendwie denken, so, ich habe jetzt ausgerechnet, wann der Herr wiederkommt und jetzt kommt er nicht, dann denke ich mir, vielleicht war es ja Schmarrn, aber irgendwie glaube ich trotzdem dran.
Ja,
also das ist vielleicht immer was, worauf man zurückkommt. Und ich denke mir, wenn das alles Schmarrn ist mit Gott und wenn es alles nicht gibt, und ich sterbe irgendwann und danach passiert nichts, dann habe ich mir wenigstens damit mein Leben schön erklärt.
Ja, also das ist so eine... Hatte ich das nicht letztens mit Flo auch? Blaise Pascal oder so?
Ich glaube nicht.
Der ganze Bürgerphilosoph hatte genau deinen Gedanken.
Super, dann kann ich ja, das ist alles super.
Dass man sozusagen, wenn es schon, wenn man wettet und sagt, es gibt Gott, glaub ihn nicht, dass man dann irgendwie wenigstens auf dieser, wie geht es mal davon aus, weil dann haben wir jetzt schon was Schönes und wenn wir falsch lagen, dann haben wir nichts verloren sozusagen.
Ja, und unter dem Geist kann man ja dann auch theologische Wissenschaft betreiben eigentlich, vielleicht. Also
das ist ja auch, Theologie hat ja nicht den Plan, dass sie sagt, wir wissen genau, wie es ist, sondern eher, dass man das so untersucht und währenddessen irgendwie feststellt, na hier, hier und hier, das gibt doch alles irgendwie Sinn, das ist irgendwie ähnlich, da kann man irgendwie das irgendwie sich zusammenfügen wie so ein Puzzle und dann erscheint da draus irgendwie eine Möglichkeit, die Welt zu sehen, die irgendwie mir gut gefällt. Zum Beispiel, dass es irgendwie einen Gott gibt, dem es nicht wurscht ist, ob ich lebe oder nicht und dass ich nicht nur Zufall bin, sondern der dich geschaffen hat und der sagt, und du bist genau gut, so wie du bist und dich, Freddy, habe ich gewollt.
Und ich habe eine Aufgabe auf der Welt.
Du hast irgendwie eine Aufgabe auf der Welt und irgendwie du hast irgendwie die Möglichkeiten, die Welt besser zu machen und das sind ja lauter so Sachen, die helfen dir ja auch im Umgang mit irgendwie deinem Leben, irgendwie dem zu sagen, nein, wenn ich was verkacke oder wenn ich wissenschaftlich da nicht weiterkomme, dann hängt da dran aber nicht meine Existenz, sondern dann ist es irgendwie eben was ich versucht habe, wo ich gescheitert bin, aber ich bin deswegen trotzdem wertvoll. Das sind ja alles Kategorien, die irgendwie jedem Menschen eigentlich helfen könnten, darin mit seinem Leben irgendwie klarzukommen.
Man müsste mal einen richtigen Glaubenskurs machen. Also ich habe noch nie einen Glaubenskurs gemacht.
Ich wollte das jetzt machen online.
Ja, da bin ich mal gespannt. Weil du hast schon gemeint, das ist für uns zu lasch.
Ja,
weil das nicht so theologisch
jetzt,
aber
ich mache jetzt einen für Ältere, da könnt ihr schon mitmachen.
Ja, weil ich denke mir, also mich schreckt das mal ab, so Glaubenskurs. Ich habe mir schon gedacht, wieso muss ich denn einen Glaubenskurs machen? Ich glaube genug,
so
geht's noch? Muss man mir jetzt noch einen Kurs geben, dass ich glaube, irgendwie mache ich was falsch? Finde ich komisch irgendwie. Aber wenn man das machen würde mit Leuten, die so richtig voll in der Wissenschaft drin sind, und dann hockst du da noch so ein paar Pfarrer rein oder Pfarrerinnen, die seit 30 Jahren auf dem Dorf so voll in der Sache drin sind und die unterhalten sich dann mal. Ich glaube, da wird was sehr Interessantes bei rauskommen.
Ja.
Oder?
Ja, ich mach mit.
Ja, da müssen wir die Leute noch finden.
Als Wissenschaftler habe ich das jetzt noch nicht, aber du kannst ja vielleicht noch ein paar cashen. Ja, das frage ich mich schon immer.
Also das hast du jetzt gemerkt, inhaltlich habe ich jetzt Glaube und Wissenschaft so dann verknüpft, das thematisch.
Du machst uns ein zum Thema. Also immer. Seit ich Theologie studiere, habe ich mir schon immer gedacht, wie kann ich das jetzt irgendwie an die Leute bringen, dass man nicht Theologie dafür studieren muss. Und dafür glaube ich ja schon, ein Glaubenskurs klingt ja so, als würde man da Glauben lernen, aber halt so ein bisschen ausgestattet werden mit christlichem Wissen, dass man eben dann sagt, ach so ist das gedacht. Cool, da kann ich jetzt mal drüber nachdenken, ob mir das was hilft, in meinem Leben, irgendwie über mein Leben nachzudenken und das in sinnvollen Kategorien zu packen.
Und es ist, finde ich, immer interessant mit Leuten, also es klingt immer so pauschal, über ihren Glauben zu reden, aber ich finde es ja wahnsinnig spannend, weil da erfährst du ja sehr viel über den Menschen an sich, wie der so denkt oder was der sich so denkt und auch wie er oder sie geprägt ist. Also ich glaube, das wäre eine wahnsinnig spannende Veranstaltung, dass du einfach nimmst, weiß ich nicht, 50 Leute, die sollen sich immer zu zweit hinhocken, 5 Minuten, und sollen über ihren Glauben reden, also so, wenn sie überhaupt kirchlich geprägt sind. Ich glaube, da würde man am Ende vielleicht theologisch gar nicht so viel draus ziehen können, aber die Leute hätten sich auf jeden Fall kennengelernt.
Bestimmt, ja. Aber die Frage ist ja, hat nicht eben die Theologie für die Leute dann nicht auch noch irgendwie interessante Möglichkeiten, um das, was sie eh schon sich so gedacht haben, vielleicht noch ein bisschen so komplexer auszugestalten, dass es noch mehr zu ihnen und zu ihrem Leben passt und sie eben nicht dann sagen müssen, nee, irgendwie, das ist eigentlich alles irgendwie hier so Kindergarten und irgendwie ich komme nicht weiter oder das passt mir nicht und jetzt denke ich da gar nicht mehr drüber nach und sage irgendwie, das brauche ich alles nicht. Derjenige, der das schneiden muss, der tut dir jetzt schon leid.
Läuft's jetzt?
Es läuft.
Ja, also wir müssen uns noch verabschieden.
Also dann verabschiede dich doch.
Ja, also servus Leute, macht's gut. Ihr könnt ja mal Feedback geben, ob wir genug zum Thema geredet haben heute. Oder wer so allgemein
vielleicht
über alles
wollen. Hat auch niemand bis jetzt zugehört.
Also doch, natürlich. Das wird so ein Podcast, den kann man gut nebenbei hören beim Geschirrspülen.
Das sollten wir ja.
Waschmaschine einräumen und so.
Okay, dann räumt man schon weiter. Macht's gut.
Servus.